Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Frauengespräche mit Tiefe und Herz. Dein Podcast für mehr Inspiration in deinem persönlichen Wachstum. Mein Name ist Theresa Mafridis und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Menschen wieder zu verbinden. Deshalb auch dieser Podcast hier, in dem du Interviews hörst und auch meine eigenen Gedanken und Erfahrungen zu Themen aus meinem Alltag als Dreifachmama, die dich psychologisch und mental stärken sollen. Und so auch dieses Interview heute mit einem, wie ich finde, ganz besonderen Gast. Du bekommst so viele Impulse für dein Leben. Wir haben es geschafft, in einer halben Stunde gefühlt alle Themen anzusprechen. Also freu dich und mach dich bereit für dieses Gespräch mit der wundervollen Sabrina Wilkenshof, einer evangelischen Pfarrerin und Autorin und so viel mehr. Ich freue mich auf dein Feedback. Lass uns eine Bewertung da und vor allem teil diesen Podcast. Denn nur so hilfst du uns wirklich auch zu wachsen und immer mehr Menschen zu verbinden und auch zu erreichen. Aber jetzt geht's auch schon los. Hallo und herzlich willkommen, Sabrina Wilkenshof. Ich bin so gespannt und so voller Vorfreude auf unser Gespräch, denn du bist für mich wirklich ein ganz besonderer Gast, weil wir haben ja gerade schon festgestellt, dass wir uns gar nicht kennen, dass wir uns jetzt einfach kennenlernen wollen und wir lassen euch jetzt einfach dran teilhaben. Und ich bin ja so dankbar einfach auf die über die Offenheit von deiner Seite aus, dass du als evangelische Pfarrerin mir einfach so die Möglichkeit bietest, hier auch in Austausch zu gehen. Ich habe gesehen, du bist auch Autorin. Also ganz spannend. Du bist für mich sehr spannend und deshalb freue ich mich jetzt auf den Austausch. Aber vielleicht erstmal das Wort an dich. Hallo, wer bist du? Wie geht's dir? Was ist dir wichtig? Erzähl mal ein bisschen.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Auch ich bin sehr gespannt auf das Gespräch und habe die Einladung angenommen mit so einer sehr großen Portion Neugierde im Sinne von, ach, sowas habe ich noch nie gemacht, dann wird es bestimmt super.
Das Wie lange schon sagt es auch, oder?
Ja, genau, glaube ich auch, genau. Das haben wir noch nie ausprobiert, also wird es bestimmt wunderbar. Mhm. Das ist tatsächlich auch so ein bisschen, ich glaube, oft mein Motto und vor allem habe ich inzwischen auch festgestellt, ist es das, was mir richtig viel Energie gibt. Also neue Dinge auszuprobieren, auch ohne, dass sie sofort einen Nutzen haben müssen. Und das hilft mir einfach, das gibt mir viel Energie. Aber jetzt sind wir schon fast irgendwie im Thema. Ich sage erstmal, wer ich bin. Also ich bin Sabrina. Ich bin evangelische Pfarrerin, wie du schon gesagt hast. Ich habe in den letzten Jahren ganz normal in Kirchengemeinden gearbeitet und habe da Gottesdienste gefeiert und Kinder getauft und Menschen beerdigt und mit Leuten über den Glauben gesprochen und all sowas. Und habe nebenbei dann irgendwann angefangen, auch immer mehr zu schreiben. Also man schreibt ja sowieso als Pfarrerin immer wieder Predigten und Texte für die Zeitung oder so. Und ich habe das aber intensiviert, weil mir das sehr viel Spaß macht. Und auch, weil ich merke, dass ich, wenn ich schreibe, anders denken kann und meine Gefühle einfach in Worte fasse, anders und auch besser, als wenn ich sie nur denken würde. Und das Schreiben habe ich immer mehr intensiviert und habe auch gemerkt, dass mit der Zeit da auch thematisch sich rausgestellt hat, worüber ich so gerne schreibe. Und daraus ist dann ein kleiner Blog entstanden und immer wieder Texte, ja, fürs Netz, für Instagram, wo ich auch von vielen Menschen zurückgespiegelt bekommen habe, dass sie für sie hilfreich sind und dass sie ihnen irgendwas erschließen. Und daraus ist dann mein Buch entstanden, das heißt, wie man den Staub von der Hoffnung putzt. Und da geht es zum einen um Lebenserfahrungen, die die meisten Menschen kennen, also Abschiede, Neuanfänge, Mut, Verzweiflung. Und zum anderen geht es ums Kirchenjahr, also quasi um die Feiertage im Jahr, Weihnachten und Ostern und Pfingsten. Und wie beides miteinander zusammenhängt, also wie letztendlich christliche Feste doch eigentlich ein Abbild sind von den Erfahrungen, die wir im Leben machen. Und quasi, die gibt es nicht zufällig, ne? Also, sondern die haben ganz viel damit zu tun, wie Menschen sind. Deshalb gibt es diese Feste. Und genau, darum geht es in meinem Buch. Und beruflich arbeite ich inzwischen in der Ausbildung von evangelischen Pfarrerinnen und Pfarrern und arbeite mit Menschen, die am Anfang ihres Berufslebens stehen, daran, wie man Gottesdienste feiern kann und Taufen und Beerdigungen so gestaltet, dass Menschen gerne dahin gehen. Genau.
Wow.
Genau, das ist so, so beruflich. Genau. Und, ja, privat bin ich Mama von 3 Kindern. Zwei sind schon in der Schule und der Kleinste, der Nachzügler aus meiner zweiten Ehe, der ist jetzt in der Kita. Und genau, ich bin zum zweiten Mal verheiratet. Und ja, das hat mein Leben natürlich auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise aufregend gemacht in den letzten Jahren. Ja, so viel vielleicht von mir erstmal.
Wie spannend. Da habe ich gleich 100 Fragen im Kopf. Wie kommt man dazu, Pfarrerin zu werden? War das schon immer so oder woher kam dieser Wunsch?
Ja, ich habe in meiner ja, frühen Jugend, würde ich mal sagen, angefangen in einem, also als Kind in einem Kinderchor in der Kirchengemeinde gesungen. Dann als Jugendliche bin ich da irgendwie hängen geblieben und habe dann angefangen, Kinderfreizeiten zu begleiten, Jugendfreizeiten und ja, letztendlich auch da schon das, was ich dann später auch in der Gemeinde immer wieder gemacht habe, also mit Menschen zusammen sein, Zeit verbringen und gleichzeitig irgendwas übers Leben selber verstehen, andere verstehen lassen und gemeinsam ja nachzudenken, Dinge zu erleben und zu begleiten. Und das hat mir großen Spaß gemacht. Und als ich dann irgendwann gemerkt habe, dass ein Pfarrer, eine Pfarrerin sowas die ganze Zeit machen darf, dachte ich mir, das ist ja toll. Dann kriegt man dafür ja auch noch Geld, also wenn man das zum Beruf machen kann. Und der christliche Glaube oder was da alles an Inhalten noch dahinter steht, das kam ehrlich gesagt nachgeklappt. Also es war erst die Erfahrung und erst das, ja, letztendlich auch im Vertrauen und mit Neugierde mit Menschen zusammen sein. Und danach bin ich natürlich damit auch hineingewachsen in diese evangelische Kirche. Und ich glaube, daraus hat sich dann auch ein bestimmter Glaube entwickelt und ja, auch eine Sprache über Glaube zu sprechen. Genau. Und ja, dann war der Berufswunsch irgendwann da und das Studium war für mich tatsächlich echt eine ganz, also eine super Erfahrung, einfach weil, also es ist ein Studium, wo man sehr, sehr viel liest, sehr viele Texte, sehr viele Gedanken sich machen kann und das, ja, habe ich auch sehr genossen.
Wie schön, du hast auch gerade das Thema Vertrauen angesprochen. Wir haben unser Gespräch ja auch damit gestartet, dass wir gesagt haben, beidseitig ein großer Vertrauensvorschuss. Dennoch erlebe ich aber ganz viel Misstrauen gerade in unserer Gesellschaft. Wie siehst du das? Hattest du das Vertrauen auch schon immer in dich, in dein Leben, in die Welt oder in Gott? Oder wie war das?
Sehr gute Frage. Ich glaube, Vertrauen in andere Menschen hatte ich tatsächlich schon immer ein sehr großes. Ich glaube, das ist wirklich was, was mich sehr ausmacht. Ich bin ja also im besten Sinne gutgläubig. Also ich denke immer, die Leute meinen es erstmal gut. Dass das Ergebnis davon, wie dass es jemand gut meint, nicht immer für alle gut ist, ist auch klar. Also ich kann etwas aus der besten Absicht heraus tun und trotzdem verletze ich damit jemanden. Oder es kommt zu Ergebnissen, die ich nicht im Blick hatte, die ich nicht bedacht habe, die vielleicht noch eine zweite Seite haben, die ich unterschätzt habe. Aber dieses Vertrauen in ja, in den guten Willen von Menschen, den habe ich, glaube ich, wirklich auch in dieser Gemeindeerfahrung als Jugendliche schon mitgebracht. Einfach, weil das ja in der Kirchengemeinde schon so ist, dass Leute sich mit ihrem Sein und ihrem Engagement da einbringen, ohne dass dafür jemand irgendwie bezahlt wird, ne? Oder da gibt es keine Medaillen dafür. Also ich bin auch kein Sporttyp gewesen, wo es irgendwie um Leistung gegangen wäre. Das war gar nicht meins. Also ich bin zwar, mir ist Leistung leider auch oft wichtig, also ich möchte eine gute Leistung bringen, aber diese soziale Erfahrung von, ich kann darauf vertrauen, dass Menschen etwas Gutes wollen, die hat mich wirklich auch schon immer begleitet. Vertrauen in Gott hat sich da so ein bisschen angedockt, also ne, dieses Gottvertrauen hat sich daraus entwickelt, auch aus dem Gefühl, dass es eben immer Menschen gibt, die da sind, auch wenn es schwierig ist oder wenn ich an mir gezweifelt habe. Ich hatte viele feste Freundschaften, die mich begleitet haben. Vertrauen in mich finde ich die schwierigste Kategorie. Also mir selber zu vertrauen, dass ich mein Leben gelingend gestalten kann und dass ich weiß, wie das geht, das finde ich, ist eine unglaubliche Lebensaufgabe. Also für mich, ich glaube auch für viele andere. Da habe ich oft mehr Vertrauen in andere als in mich.
Oh
Ne,
ja.
da denke ich, ihr wisst es besser. Und so langsam checke ich, dass das totaler Quatsch ist. Also, warum sollte das denn so sein? Warum sollte denn jemand anders besser über mein Leben Bescheid wissen und wie ich es zu leben habe als ich? Das ist, ich glaube, das ist ein bisschen die Kehrseite von meinem großen Vertrauen in andere Menschen. Ja.
Ja, auch von unserer Erziehung, wie ich finde. Wir sind ja da sehr hörig ja vielleicht auch oder schenken dem Gegenüber großes Vertrauen. Aber jetzt so, um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, mir persönlich hilft auch der Glaubenssatz sehr, das Leben ist für mich. Weil das nimmt mir auch immer ganz viel Druck und lässt mich einfach auch ja so in so einen Fluss kommen mit mir, mit meinem Umfeld, mit dem Leben. Und ich finde aber auch, wie du schon sagst, der Fokus muss immer bei einem selber sein. Und das dürfen wir auch lernen, einfach zunächst mal uns zu vertrauen. Weil wenn wir
Ja.
zurückdenken, wie wir geboren wurden als Baby, da waren wir vollkommen. Und dann, da war alles perfekt, gell, wenn man so zurückdenkt, in
Ja.
diese vollkommene Liebe. Und dann so im Laufe des Lebens eignen wir uns Zweifel an oder ja, bekommen eben auch Kritik oder sonstiges und dann fangen wir an, uns so klein zu machen. Aber ich finde, wir dürfen da auch wieder in unsere Größe ja auch kommen und
Ja.
auch uns wieder zeigen. Und ich finde es so spannend auch, dass du den Blog schreibst, du glaube ich, hast du vorhin gesagt, dass du da einfach auch vor allem den Jüngeren, sage ich jetzt mal so salopp, einfach da auch einen Einblick gewährst und sie begleitest in ihren Gedanken, in ihren Sorgen, Zweifeln. Ich finde es total spannend auch. Und ich habe auch von digitaler Kirche, glaube ich, gelesen. Was ist das? Magst du uns da auch ein bisschen
Ja.
mitnehmen?
Genau, also das, was du gerade schon gesagt hast mit dem, das Leben ist für mich, finde ich einen richtig guten Satz, der sich, glaube ich, auch an, ja, letztendlich die Kernbotschaft des christlichen Glaubens ja auch aufnimmt, zu sagen, Gott ist für dich und also du bist aus seiner Liebe entstanden und du wirst und darfst in seiner Liebe leben. Das ist es letztendlich auch, was Auferstehung immer wieder heißt, ne? Also sich immer wieder aufzurappeln und zu sagen, dieses Leben ist für mich. Und in diesem Vertrauen, in dieses Vertrauen auch hineinzuwachsen. Und in meinen Texten nehme ich, glaube ich, oft sogar die Zweifel und ja, das Scheitern stelle ich wahrscheinlich oft in den Mittelpunkt, weil es ja doch immer noch so ist, dass wir darüber am wenigsten sprechen, ne? Also es ist immer noch so, dass Leute damit hinterm Berg halten, wovor sie Angst haben und was sie sich nicht trauen. Und weil sie dann doch denken, sie können nicht so viel Schwäche zeigen. Und ich glaube, der Text, mit dem für mich so digitale Kirche angefangen hat, war ein kleiner Text auf Instagram, als Instagram noch sehr viel textbasierter war, ne? Und da hatte man halt ein Foto und einen Text darunter, keine Reels und so. Und da habe ich darüber geschrieben, Entschuldigung, dass ich mich manchmal wie Unkraut fühle. Da habe ich Unkraut gejätet. Und ich fand es irgendwie befriedigend, ne? Dieses Unkraut so auszureißen. Und bis mir dann irgendwann gekommen ist, also, ne? Und das gehört dazu. Und in meinem Leben gibt es Dinge, die nicht gelingen. Und natürlich kann ich die ausreißen, damit es schöner wird, ne? Aber erstmal ist es da. Und das ist genauso Gott gewollt, wie mein ganzes Leben mit seinem ganzen Unkraut und seinem ganzen Blühen auch Gott gewollt ist. Und auf den Text habe ich sehr viele positive Rückmeldungen bekommen und habe dann angefangen, immer mehr eben Texte zu schreiben, digital, also auf Instagram oder eben in diesem Blog. Und die digitale Kirche ist letztendlich eine. Ja, ein Teil von Kirche, der sich im Internet und den sozialen Medien zeigt, wo Glaubensthemen und Lebensthemen eben immer wieder besprochen und gezeigt werden. Und das Besondere daran ist, dass Menschen sich dabei eben auch offen und verletzlich zeigen. Und das ist eben in vielen Kirchengemeinden ja noch nicht so, ne? Da ist der Pfarrer, die Pfarrerin immer erstmal, du hast vorher auch gesagt, ne, es ist fast sowas, da wird man fast demütig, wenn jemand diesen Talar trägt und irgendwie so viel studiert hat und so viel weiß und die Bibel und tututu. Und ich glaube, da versucht die digitale Kirche, die Hemmschwellen und die Barrieren so ein bisschen abzubauen.
Ach, wie schön, welch schönes Bild mit dem Unkraut. Ich habe mittlerweile gelernt, mein Unkraut auszuhalten und es anzugucken und zu feiern auch. Aber das ist wirklich auch ein Prozess, ja. Auch Mensch, ich finde es so, so nahbar und so zeitgemäß auch, weißt du, dass man da, jeder macht ja auch so seine Erfahrungen mit Kirche, mit,
Ja.
und deshalb finde ich das toll. Du hast ja auch angesprochen, dass du Dreifachmama bist, ich auch, wie schön. Wie lebst du denn den Glauben mit deinen Kindern? Wie darf ich mir das vorstellen?
Also ich bin nicht so der Typ für und glaube, mit meinen Kindern würde ich oft gern ritualisierter leben. und mache es nicht. Also ganz ehrlich, ich krieg's nicht hin. Ich bin generell ein Mensch, ich komme ganz schwer rein in so Rituale. Ich würde gerne jetzt sagen, ich bete mit denen abends oder morgens oder wir machen Tischgebet, das mache ich alles nicht. Sie wachsen, glaube ich, zum einen mit mir natürlich mit einer sehr positiven Stimmung von Kirche auf, wo ich gerne hingehe. Natürlich nehme ich die aber auch nur in die schönen Gottesdienste mit, ne? Wo es was zu essen gibt und was zu trinken und singt und man tanzt und man macht irgendwelche tollen Dinge und so. Also da nehme ich sie mit und das erleben sie einfach, glaube ich, auch als einen Ort von, ja, wo man sein kann. Das versuche ich ihnen viel mitzugeben. Ich zeichne ihnen manchmal, bevor sie aus dem Haus gehen, ein Kreuz auf die Stirn. Gerade wenn ich das Gefühl habe, oh, du kannst gerade schwer losgehen. Ich glaube, das machen ja viele Mamas und Papas auch, ne, indem sie ein kleines Herz vielleicht auf die Hand zeichnen oder sowas. Und sowas mache ich auch als Kreuz auf die Stirn. Und klar, wenn sie Lebensfragen haben, danach, wie das Leben so ist, dann bringe ich da meine Gottessprache mit rein. Ja, genau. Aber vor allem ist es, glaube ich, ein Vorleben und ein Hineinleben wieder in das Vertrauen, und auch in ein, ja, ich glaube, mir ist auch sehr wichtig, eine große Annahme meiner Kinder. Also würde jetzt jede Mutter und jeder Vater wahrscheinlich sagen, ne? Aber dass meine Kinder wirklich in ihrem So-Sein bestärkt werden. Und ich versuche nicht, auch wenn ich da manchmal dran scheitere, ne? Natürlich hätte ich gern manchmal, dass sie mehr Gemüse essen, bla bla bla. Aber ich versuche immer wieder auch ihnen zu sagen, okay, da spinnt die Mama jetzt gerade wieder ein bisschen. Eigentlich ist es natürlich total unwichtig. Genau. Und ja, diese Annahme.
Wie schön und wie wertvoll. Und ich fühle das, weil das ist für mich auch eine große Herausforderung als Mama oft, weil gerade, also meine drei, die kennen natürlich auch meine Punkte. Und das ist wirklich, glaube ich, auch eine Lebensaufgabe, wie das Unkraut, die eigenen Gefühle, dass man da einfach auch lernt, die wahrzunehmen, da sein zu lassen und nicht immer gleich wegzudrücken, sondern auch, zu halten, zu sehen und da sein zu lassen. Das finde ich auch ganz spannend. Dein Buch finde ich auch so spannend, dass du, wie man Staub von der Hoffnung putzt, glaube ich, gell, der Titel. Und ich habe da ein Reel gesehen. Ich finde das also ja auch so sensationell, deine Sprache, das über ein Reel zu darzustellen, dass ich jetzt über Instagram zum Beispiel die Möglichkeit hatte, da so ein bisschen was von dir zu erfahren. Und ich finde es so toll mit dem Erntedank. Ich fand es so, es hat mich so berührt. Ich weiß nicht, ob ich es richtig wiedergeben kann, aber du sagtest eben, dass das Erntedankfest oft so dargestellt wird mit staubigen Strohballen und Gemüse, was so präsentiert wird, wie man es eben kennt, wie ich es auch kenne, als ich mit meinen Großeltern noch in der Kirche war oder also dieses klassische Bild, was sich da so eingebrannt hat. Und du sagtest dann, man kann auch den Dank auf Dankbarkeit projizieren oder übertragen. Und das fand ich so wertvoll, auch dankbar dafür zu sein, dass das Kind sich segnen lässt oder dass das Kind sich in seinen Gefühlen so zeigt. Ich fand es so ein tolles Bild von dir. Vielen Dank. Wie kam
Sehr
es
gerne.
dazu?
Ja, es ist tatsächlich so, dass ich Erntedank oft als verordnete Dankbarkeit empfunden habe. Und als ein, ja, kommt, ihr habt doch so viel, ihr lebt im Überfluss, ihr habt diesen ganzen Konsum, ne? Dabei ist doch euch alles geschenkt. Und wo ich oft das Gefühl habe, unsere Generation, wir wissen das. Wir wissen, dass uns sehr viel geschenkt ist. Wir leben in einem großen Überfluss, in einem großen Reichtum. Also die meisten von uns in Deutschland. Und gleichzeitig wird immer wieder betont, wie wichtig Dankbarkeit ist und wie wertvoll das für die eigene Persönlichkeitsentwicklung ist, dankbar zu sein, weil es einen ja auf eine gute Art und Weise demütiger macht. Und dann spüre ich aber einen gewissen Druck zu sagen, jetzt sei doch mal dankbar, sei doch zufrieden mit dem, was du hast. Und das wiederum setzt mich unter Druck, weil es mir dann nämlich auch nicht erlaubt zu sagen, doch, ich bin dankbar, aber ich zweifle trotzdem. Und auch mit meinen Möglichkeiten komme ich an meine Grenzen. Und ja, mir ist an, ich glaube, mir ist es wichtig, das Leben in seiner Komplexität anzunehmen und sowohl das Scheitern und sowohl die Glücksmomente kommen zu lassen, anzunehmen und nicht immer wieder den Druck zu verspüren zu müssen, dankbar zu sein oder jetzt ja dementsprechend positiv zu sein. Und was da, finde ich, auch dazu kommt, Ich glaube, uns wird oft gesagt, auch in ja, vielen auch so Coaching-Szenen und so, ne, dass wir selber ganz viel können und dass ganz viel in unserer Macht liegt und in unserer Kraft. Und das stimmt. Ja, das ist so. Und viele Frauen, viele Mütter machen sich klein und denken, sie könnten es nicht. Und man muss es ihnen natürlich, müssen wir gesagt kriegen, doch, du kannst es, du schaffst es. Und gleichzeitig gibt es vieles im Leben, was trotzdem nicht gut wird. Und wo uns das Leben einfach Steine vor die Füße haut. Und dann kannst du noch so ein positives Mindset haben und noch so viele Dankbarkeitslisten schreiben. Es ist dann einfach scheiße. Und das möchte ich, dass genauso laut gesagt werden darf, wie positiv sein. Und ich glaube, wenn wir diese ja, Zweifel und negativen Gefühle wegdrücken, werden sie irgendwann an anderer Stelle wieder hervorkommen. Und du hast ja vorher auch gerade schon gesagt, ne, jeder von uns hat wunde Punkte, die gerade unsere Kinder Meisterinnen und Meister darin sind, ne, den Finger genau da drauf zu legen. Und ja, auch mit den Kindern gehört es dazu, ehrlich zu sich zu sein und zu sagen, okay, an der Stelle, da kann ich es jetzt einfach gerade nicht besser. Ne? Ich würde es gerade besser begleiten, aber ich kann es nicht. Ich bin jetzt, das geht es gerade nicht. Ohne die Kinder dafür verantwortlich zu machen, auf der anderen Seite.
Ich finde, es ist auch immer so ein Trugschluss. Kurzfristig meinst du vermeintlich, den einfacheren Weg zu gehen, indem du deine
Genau.
Gefühle wegdrückst. Aber ich finde es alarmierend und erschreckend, wie viele Menschen immer noch in der Klinik landen, weil einfach so viele Gefühle über Jahre, Jahrzehnte einfach immer weggedrückt wurden. Und ja, also ich denke auch, dass du in der Seelsorge wahrscheinlich auch aktiv bist, oder?
Ja, also im Moment mehr in der Ausbildung, aber in der Gemeinde war Seelsorge natürlich ein wichtiger Aspekt, genau. Ja.
Weil da erlebe ich auch, wie soll ich es in Worte fassen, auch einen erschreckenden Trend, wie ich finde, dass wir wirklich immer mehr Zweifel haben, auch immer mehr psychische Krankheiten bekommen. Also ich habe die Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie gemacht und coache dahingehend auch. Und das tut mir schon auch immer wieder weh, mit wie viel Ballast wir uns auch wirklich
Ja.
so durch den Tag bringen, wie du auch sagtest, Mütter zum Beispiel, wir machen uns so klein und wir vergleichen uns und ja, machen uns das Leben unnötig, sage ich jetzt, mal oft auch schwer. Und da gehe ich auch für los, dass man einfach wieder mehr Leichtigkeit reinbringt. Und ich möchte aber sagen, die Dankbarkeit ist für mich aber dennoch auch ein wichtiges Tool, um mich positiv zu halten, auch ein bisschen, auch so ein bisschen frei zu machen von dem Weltschmerz und so ein bisschen frei zu machen von all meinen Problemen, die ich auch habe und auch um die Fülle zu sehen, die wir ja tatsächlich haben. Also ich finde, die Jahreszeit zum Beispiel jetzt lädt ja auch dazu ein, wie alle Blüten blühen, wie das Unkraut blüht.
Ja,
Ich werde jetzt bei jedem Unkraut werde ich jetzt an dich denken und da einfach auch so ein bisschen den Fokus zu lenken. Und ich finde, es tut uns auch nicht weh und das können wir auch gut in den Alltag integrieren und hilft mir auch sehr, da dankbar zu bleiben. Und nicht im Sinne von demütig, sondern dankbar im Sinne von Fülle, Reichtum, Freude auch so wieder leben und den Fokus anders auszurichten.
Ja.
Wie integrierst du Dankbarkeit in deinem Leben?
Ja, also passend zu dem, dass ich mit der Dankbarkeit eben oft hadere, glaube ich, ist es für mich, du hast gerade auch von Fülle gesprochen, ne, die diese Jahreszeit gerade ausmacht. Ich glaube, für mich ist Fülle genießen oft meine Art und Weise, vielleicht auch dankbar zu sein. Wahrscheinlich ist es mit Dankbarkeit. Aber ich genieße sehr gerne, ich genieße überhaupt sehr gerne. Also ich koche gerne, ich esse gerne, ich küsse gerne. Ich bin ein sehr, ja, ich glaube, sinnlicher, ästhetischer, körperlicher Mensch. Und ich merke, dass wenn ich davon zu wenig habe, dann sinkt meine Energie, dann sinkt meine Kraft. Und ich glaube, das könnte ich vergleichen mit dem, was du beschreibst, ne, den Fokus auf das Positive legen. Also ich bin auf der einen Seite auch oft sehr kopflastig und zerdenke alles, ne? Also es gibt Entscheidungen, über die kann ich ewig nachdenken, obwohl sie verhältnismäßig wirklich klein sind, ne? Wo ich es mir wirklich, wie du gerade sagst, wir machen uns das Leben so schwer, da mache ich es mir selber schwer, indem ich alles zerdenke. Und wenn ich dann kein Gegengewicht habe, indem ich mir ein schönes Essen mache oder meine Kinder besonders lang drücke oder was weiß ich, irgendeine schöne körperliche Erfahrung mache, dann nehme ich mir was von dieser Fülle meines Lebens. Und gleichzeitig gebe ich dann der Pflicht und dem Müssen viel zu viel Raum in meinem Leben. Und ich glaube, also das ist meine Gefahr, dass das Müssen und das Sollen und letztendlich auch wieder die Verpflichtungen für andere einen stärkeren Raum bekommen als mein persönliches, ja, Erleben.
Ja, wie spannend du auch gerade wieder auch diese Berührungen. Ich finde, ja, das ist einfach auch so ein Streicheln der Seele, eine körperliche Berührung. Und ich bin auch Teil von einem Frauenkreis oder ich halte einen Frauenkreis und auch einen Mama Circle. Und wir haben auch eine Gruppe, wo wir dann wirklich uns auch gegenseitig immer wieder darauf aufmerksam machen, auf das, was wir da haben. Weil ich finde auch gerade, weil wir uns klein halten oder weil wir den Fokus auf die anderen auch richten, dann wirklich zu sehen, auch bei mir wieder anzukommen und mich auch dafür anzuerkennen, hey, wow, ich kenne mich so gut, dass ich weiß, ich brauche den Ausgleich mit der körperlichen Berührung. Und ich genieß dann und geh in den Geruch und in die Berührung und genieß diesen Moment dann, den ich habe mit meinen Kindern. Und das finde ich unheimlich wertvoll. Was ich auch so spannend fand, ich habe im Vorfeld auch gelesen, dass man in der Ehe scheitern kann und auch lieben lernen kann. Und ich finde, das ist auch so ein Zitat, was mich so berührt hat, weil ich dachte, ja, ganz genau, auch so diese partnerschaftlichen Struggles, also kann man ja auf alle Lebensthemen projizieren, ob man das jetzt im Mutterdasein, im Beruf, überall gibt es ja gewisse Struggles. Und dann fand ich das so spannend, auch einfach mal zu sagen, hey, man kann auch scheitern darin, man kann auch Konflikte haben und leben. Und das finde ich jetzt auch so in dem Gespräch mit dir, zeichnet dich auch so ein bisschen aus, wie ich finde. Einfach beides da sein zu lassen. Und das finde ich total wertvoll. Vielen, vielen Dank dafür.
Ich danke dir für diese Wahrnehmung. Das ist immer interessant. Genau, das hätte ich wahrscheinlich nie so gesagt von mir, aber so wie du es beschreibst, stimme ich dir total zu. Dieses beides darf da sein, ist mir total wichtig. Also der Text, den du jetzt quasi gerade zitiert hast, da habe ich zum einen darüber geschrieben, dass meine erste Ehe ja in diesem Sinne gescheitert ist, wo ich aber dann auch eben nachgefragt habe, was heißt es eigentlich, wenn wir scheitern? Ne? Also wann ist eine Ehe gescheitert? Ist sie gescheitert, wenn sie beendet wird, weil einer von beiden oder beide nicht mehr mit diesem Menschen zusammen sein wollen? Oder ist sie eigentlich gescheitert, wenn wir unglücklich werden in einem Lebensentwurf, von dem wir uns Glück erwartet hatten oder erhofft hatten? Und es ist absolut legitim, glücklich sein zu wollen, wenn man heiratet, weil wir entscheiden uns dafür, unser Leben mit jemandem zu teilen. Und deswegen finde ich es auch genauso legitim, irgendwann festzustellen, nein, ich bin an dieser Hoffnung, an diesem Lebensentwurf gescheitert oder wir sind gescheitert. Meistens ist es ja ein Wir. Und gleichzeitig lernen wir daran, uns selber unglaublich gut kennen, also in der Ehe, und dafür muss sie nicht scheitern. Also ich glaube, das weiß jeder, der lange Beziehungen hat,
Oh ja.
wie sehr man da an sich wächst, am anderen wächst. Und also letztens habe ich irgendwo so ein Reel gesehen, wirklich nur so, ne, das ist ja manchmal, ne, man sieht so einen Titel und hat schon wieder weiter gescrollt. Also ich habe das Reel gar nicht zu Ende geguckt und da hieß es, wenn ich vor den Kindern gewusst hätte, wie du bist, hätte ich keine Kinder mit dir bekommen, hat jemand gesagt. Und ich dachte mir, ja, stimmt, da ist was dran. Also wenn wir alles über jemanden wüssten, von Anfang an, wer würde sich auf eine Beziehung einlassen, wenn wir genau wüssten, wie der Partner in dieser und jener Konfliktsituation ist? Das geht nicht. Und deswegen, du kannst dich noch so lange kennen und irgendwann wird irgendwas sein, wo du sagst, boah, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Da bist du ja jetzt ganz anders, als ich dachte. Und deswegen eben auch dieses Lieben lernen, sich selber lieben lernen, den anderen immer wieder lieben lernen. Also die Ehe, die ich jetzt gerade führe, ist mit Sicherheit eine, wo ich, also ich muss extrem, wir müssen extrem viel kämpfen und streiten und uns lieb haben und alles. Und es fällt uns wirklich nicht in die Hände oder vor die Füße oder wie man so sagt. Ne? Also ich würde nicht sagen, es ist Arbeit, das finde ich immer, ist nicht so ein passendes Wort, sondern es ist wirklich ein Ringen.
Und ich finde auch
Immer
immer
wieder.
wieder immer wieder ein bewusstes Entscheiden füreinander. Also ich gehe auch schon viele Jahre mit meinem Mann zusammen Und ich finde es aber so wertvoll, dass man einfach auch mal drüber spricht, weil oft auch werde ich darauf angesprochen, ja, bei euch ist ja immer alles toll. Und dann muss ich jedes Mal sagen, nein, es ist nicht immer alles toll. Nur wir schaffen es vielleicht einfach immer wieder, uns für uns zu entscheiden. Und ich finde es so spannend, wie du sagtest, ob wir jetzt sagen, ob Gott oder die Natur das schon richtig gemacht hat, weil sonst würden wir wahrscheinlich aussterben, wenn wir vorher wüssten, auf was wir uns da einlassen. Würde es keine Kinder geben und nichts. Und das ist ja auch. Ja, so hat eben alles auch seine Zeit und auch alles seine Phase. Ich möchte auch diese Neugierde des frisch Verliebtseins möchte ich auch nicht mehr missen. Und ja, auf diesen Schlafentzug, auf diese Themen, die einfach so das Leben mit sich bringt, wenn man dann Eltern wird, da kann man sich nicht vorbereiten. In der Theorie kannst du noch so viele Ratgeber lesen und dann kommt da dieses Wunder und dann stehst du da. Das finde ich so spannend, aber ich ja, geh einfach auch dafür los, dass vor allem wir Frauen auch wieder unser Herz öffnen und auch wieder in Verbindung zueinander gehen. Es würde mich noch interessieren, wie du das wahrnimmst, weil ich nehme es tatsächlich wahr, dass wir da noch viel Entwicklungsbedarf haben, weil wir noch so, wie soll ich sagen, noch uns so voneinander trennen. Noch so Mauern haben, noch Schein bewahren, wie jetzt bei uns in der Ehe ist alles
Ja.
toll oder bei uns zu Hause ist alles toll. Wie empfindest du das?
Ich stimme dir total zu. Ich glaube, wir würden besser, ist ein schlechtes Wort, aber wir würden ehrlichere und nahbare Beziehungen führen, wenn wir unsere Mauern Stück für Stück einreißen würden. Also die an uns selber, die an den Strukturen, in denen wir arbeiten zum Beispiel. Und es ist unglaublich schwer, quasi den ersten Schritt zu machen, ne? Die Mauer bei sich selber einzureißen. Aber normalerweise oder bisher immer, wenn ich es gemacht habe und jemandem gegenüber, den ich nicht so gut kannte, gesagt habe, was gerade blöd ist oder was gerade mich verzweifeln lässt, seltenst zieht sich der andere zurück. Normalerweise gibt es so einen kurzen Überraschungsmoment und dann so, oh, mit dir kann ich jetzt auch ganz normal reden, oder? Ja, schön. Und dann teile ich auch mit dir. Und ich glaube schon, da hat Social Media letztendlich auch viel Gutes gebracht, weil das ist wie so ein Ausprobieren, ne? Also auf Social Media, es ist nicht ganz so nah. Ich kann das Handy ja jederzeit, ne? Ich kann die Person blockieren, wenn es mir zu viel wird. Ich muss da nicht mehr hingucken. Aber es ist wie so ein Testballon, wo ich auch Nähe und Intimität und ja, Teilen von Erfahrungen ausprobieren kann, ohne dass es mir sofort ganz extrem wird. Und ich wusste das gar nicht, dass, also der Begriff Frauenkreis, ne, wie du auch gesagt, Mama Circle, Frauenkreis, ich kenne das nur aus Kirchengemeinden. Und in Kirchengemeinden sind Frauenkreise, da treffen sich Leute so um die 75, ne? So. Und dann treffen die sich und essen Kuchen und trinken Kaffee und der Pfarrer kommt und erzählt irgendwas über Blumen oder so. Das ist ein Frauenkreis in der Kirchengemeinde. Und ich mag solche Frauenkreise, weil auch da gibt es eine gewisse Energie. Und wir schauen ein bisschen so, ich habe das jetzt auch so geschildert, ne? Man schaut so ein bisschen herab, so Kaffeekränzchen. Ja, nee, das sind trotzdem, das sind Frauen, die haben in ihrem Leben viel mitgemacht. Und die Männer sind gestorben inzwischen. Freundschaften gibt es vielleicht nicht mehr, aber diesen Kreis, den gibt es. Und vielleicht unterhalten die sich da augenscheinlich über oberflächliche Themen. Aber auch da besteht eine Nähe, die in dieser Generation nur so möglich ist, ne? Mit Kaffeekränzchen und am Gemeindesaal am gedeckten Tisch. Aber dass es jetzt auch immer mehr Frauenkreise gibt, die anders sind, ne? Und wie du beschreibst, ne? Wir begegnen uns und wir sind ehrlich zueinander. Ich finde das mega. Und diese Energie, die ich da spüre, allein schon bei diesen älteren Frauen. Ich war noch nie bei so einem Frauenkreis, wie du ihn beschreibst. Aber letztens bin ich nach Hause gefahren und dachte mir, oh, ich hätte da auch Bock drauf. Ich habe letztens so eine Tauschparty organisiert, wo ich auch einfach irgendwelche Freundinnen da hatte, die sich nicht kannten. Und genau, auch da entsteht eine Energie, ne? Ging überhaupt nicht mehr ums Ta Sachen tauschen am Ende. Ja.
Ja, tatsächlich, als ich den Kreis gestartet habe, habe ich lange überlegt über den Titel. Und dann hatte ich auch so dieses staubige Bild vor mir und kirchlich und wollte da auch von weg. Aber ich bin wieder zurück zum Frauenkreis gekommen, denn ich finde, genau das beschreibt es am besten. Und wir dürfen da wieder heil werden mit diesen nährenden Austausch. Und ich finde, andere Kulturen oder auch eine ältere Generation macht uns das so toll vor. Und wenn wir es schaffen, wieder uns zu öffnen, auch dafür, um dann in Austausch zu gehen, dann können doch ganz tolle Begegnungen stattfinden, egal über Grenzen hinaus, egal welchen Alters, welche Stellung oder welche, ja. Und das finde ich ganz arg bereichernd, wenn man sich dafür öffnet. Und ich bin so dankbar, dass du dich auch für dieses Gespräch geöffnet hast, Mensch, Sabrina. Also so wertvoll, wie ich finde. Also das hat mir so viel Tiefe auch schon gleich, was wir jetzt hier in dieser guten halben Stunde ja, eröffnet haben, wie ich finde. Magst du denn noch irgendeinen Impuls noch mitgeben? Hast du noch irgendwas, was du denkst an die...
Also mich hat das jetzt auch immer noch sehr berührt, was du gesagt hast. Also zum einen, dass wir jetzt sehr schnell über tiefe Themen sprechen konnten, obwohl wir uns eben nicht kannten. Und ja, uns irgendwie so ein bisschen da zufälligerweise zusammengewürfelt haben und dann letztendlich Vertrauen zum Thema gemacht haben. Und ich glaube, das ist auch das, was mir wichtig bleibt. Es ist so elementar, so wichtig, dass wir dieses Vertrauen in uns selbst immer wieder generieren und immer wieder ja stärken. Und ich glaube, es hat viel mit unseren Bedürfnissen zu tun, denen wir Vertrauen schenken und nach denen wir leben können. Und gleichzeitig wird ja auch unserer Generation oft vorgeworfen, es wäre eine egoistische Generation, die eben nur noch auf ihre Bedürfnisse schaut und die anderen nicht mehr im Blick hat. Und ich glaube, das stimmt so nicht, sondern wenn wir sensibler für unsere Bedürfnisse werden und verstehen, dass es nötig ist, sie zu erfüllen und sie nicht aufzuschieben, dann werden wir auch mehr Verständnis dafür haben, wenn das andere tun. Und je mehr wir uns da auch in einer sensiblen Sprache bewegen, wie du sie auch sprichst, ne? Zu sagen, was ist dir wichtig, wofür schlägt dein Herz, das ist keine psychologische Weichspülerei, sondern darum geht's. Und das ist früher, also in anderen Kontexten spricht man von gewaltfreier Kommunikation. Und ich glaube, die müssen wir mit uns selber wieder lernen, gewaltfrei mit uns selbst zu kommunizieren und uns unsere Bedürfnisse zuzugestehen, damit wir sie dann auch anderen zugestehen können.
Oh, wie schön. Es wird schon Raum öffnen für einen neuen Podcast. Ich habe schon wieder ganz viele Gedanken. Aber Sabrina, ich danke dir. Ich danke dir wirklich von Herzen für deine Zeit und für deine wundervollen Impulse, die für mich unheimlich bereichernd waren und sind. Und ich freue mich auf alles, was kommt.
Vielen Dank für den Raum, den ich hatte.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.
Wow, welch ein Gespräch mit Sabrina Wilkenshof. Ich bin so dankbar, erfüllt gerade und habe richtig Lust, jetzt in die Kirche zu gehen. Ich finde, das Gespräch war so spannend und so vielseitig. Wir haben in diese gute halbe Stunde so viele Nuggets für euch. Und deshalb schreibt mir auch total gerne, welchen Impuls du dir aus unserem Interview nimmst. Ich verlinke natürlich alle Details zu Sabrina sowie auch zu mir, wo du sie finden kannst, bei Instagram unter anderem. Und ich freue mich auf alles, was jetzt einfach kommt und wünsche euch einen total tollen Tag. Und vergiss nicht, die Folge auch zu teilen und zu bewerten, wenn sie euch gefallen hat, denn nur so helft ihr uns wirklich auch noch mehr Menschen zu erreichen. Und alles Liebe, deine Theresa.